Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Nicht nur ein neuer Montag, sondern auch ein neues Jahr und deswegen natürlich drei- oder viermal höchste Zeit für unseren Podcast Korte und Rink. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern ein frohes neues Jahr. Wir hoffen beide, dass sie gut reingerutscht sind, denn ich begrüße natürlich auch wieder den für 2026 motiviertesten und mit seinen Analysen mit Sicherheit treffsichersten Politikwissenschaftler Deutschlands und vielleicht auch auf der Welt, Professor Dr. Karl Rudolf Korte. Hallo.
Hallo, im Kosmos vermutlich. Ne? Das ist ja im Sinne des übertriebenen Herangehens von Trump gleich richtig einordnen. Also so eine Selbstvergoldungspsychologie gleich am Anfang einsetzen, ne? Dass es richtig groß wird. Und man kann das ja jetzt ein bisschen zumindest sehen, aber wir haben zu wenig Gold im Bild, weil das ja voll zeitgemäß wäre. Aber ich begrüße natürlich auch alle im neuen Jahr, ein Superwahljahr. 5 Landtagswahlen stehen an.
Haben Sie Ihnen gefehlt, Herr Korte?
Sehr. Ich habe jetzt die Tage daran gedacht, weil Sie ja auch Tennis spielen. Ne?
Ja.
Es gibt jetzt einen regierenden Tennisspieler, den Bum Bum Wegner, und wahrscheinlich gibt es auch einen Chefredakteur als Tennisspieler. Weiß nicht, ob Sie zur falschen Zeit dann auch ab und zu Tennis spielen. Das fiel mir sofort ein. Also diese Analogie.
Ich lobe wieder mal Ihr Gedächtnis, dass ich das irgendwann mal erzählt habe, weil ich nämlich tatsächlich vor so vielen Jahren erst auf dem Tennisplatz gestanden habe und jetzt mittlerweile, wenn mich Vereinskameraden darauf ansprechen, weil ich natürlich immer noch Mitglied in meinem Verein bin, ich zumindest noch weiß, wo meine Tennisschläger stehen, weil sie die letzten 2 Male mit angezogen sind. Aber ja, es wäre immer eine Alternative, wenn man mal eine Auszeit braucht, wenn drumherum gerade sich Katastrophen ereignen, auf den Tennisplatz zurückzuziehen.
Ja, aber ein bisschen habe ich schon an die Mitschuld auch von Ihrer Zunft wieder gedacht, ne? Ist doch klar. Also wir haben ja nicht nur schlechte Laune in Deutschland nach wie vor, sondern auch diese Selbstverliebtheit in schlechte Medien, Übermittlungen. Also schlechte Nachrichtenübermittlung, besser gesagt. Da denke ich natürlich auch daran, dass das jetzt richtig hochgeputscht wurde. Und nach Ihrem fundamentalen Vernichtungskommentar, Herrn Wegner praktisch keinen Ausweg zu lassen, sondern er muss einfach weg, der Mann, weil er zum falschen Zeitpunkt nicht nur Tennis gespielt hat, sondern weil er auch die Öffentlichkeit belogen hat. Zum Glück nicht das Parlament, sondern nur die Öffentlichkeit. Jetzt kommt ja die Regierungserklärung, glaube ich, am kommenden Donnerstag, dann werden wir weitersehen. Aber Sie waren ja mal wieder radikal. Ne? Also es ist so ein Aufmerksamkeitsautoritarismus, der von Ihnen geradezu ausgeht. Ist typisch für einen Chefredakteur. Und das ist auch ein bisschen was Trumpistisches.
Also sehen Sie es anders?
Ja, ich sehe es anders.
Für Sie ist okay, oder?
Nein, das ist ein Fehler und das wird ihm bei der Wahl ganz klar Stimmen kosten, weil Bürgermeister sind Kümmerer und wenn sie das Kümmern nicht machen, das spürt jeder Wähler, das bleibt absolut in Erinnerung. Aber es wäre natürlich angemessen, jetzt in der Regierungserklärung sich für diese Information, die er gegeben hat, über seinen Samstag zu entschuldigen, denn ansonsten war er ja vor Ort. Er war jetzt nicht vielleicht so präsent wie Frau Giffey, aber er war vor Ort und hat das Krisenmanagement ja auch so hinbekommen, dass einen Tag früher als angedacht auch die Berliner wieder Strom hatten. Da ist jetzt nicht alles chaotisch gelaufen. Aber für diesen Fehler, etwas Falsches gesagt zu sagen haben, muss er sich natürlich entschuldigen. Aber ich finde es nicht angemessen, dann gleich zurückzutreten.
Aber also ich habe ja in meinem Kommentar ausnahmsweise mal versucht, im Vergleich zu diesem Podcast zu differenzieren zwischen handwerklichen Fehlern in der ersten Stufe, der intrinsischen Motivation, dann mal eine Stunde Tennis spielen zu gehen, an dem Tag, einfach nur ein paar Stunden später, und das dann aber eben auch noch die Unwahrheit zu sagen in der Öffentlichkeit. Das finde ich, also da sind in der Vergangenheit schon Politiker ebenfalls in Bedrängnis geraten. Ich will jetzt nicht automatisch sagen, wen weniger zurückgetreten, das würde mir jetzt nicht einfallen, aber das kann einen schon in Bedrängnis bringen, wenn man in der Öffentlichkeit die Unwahrheit sagt.
Grundsätzlich ja, also, aber das ist so ein bisschen Game of Rink, bisschen stark, einfach nochmal zu Beginn des Jahres Medienmacht versuchen auszuspielen.
Ja, aber gucken Sie doch mal an, von Karl Theodor zu Gutenberg. Gut, das war jetzt Plagiat. der hat es auch über längere Zeit gesagt und der Doktortitel war quasi erschlichen. Gut, sie haben 2 hochverdient, vielleicht hätten sie sogar mehr, wenn sie noch dazu Zeit gehabt hätten, mehr zu schreiben. Aber den hat ja auch das Ministeramt seinen Posten gekostet. Und ich finde jetzt neuerdings, wenn über solche Plagiatsaffären berichtet wird, ist diese Erregungsspirale dann gar nicht so hoch wie damals bei zu Gutenberg. Oder da haben vielleicht noch andere Dinge eine Rolle gespielt.
Naja, das war ja auch ein Rechtsverstoß. Also das hat schon mal eine andere Dimension, als die Öffentlichkeit nicht angemessen, nicht richtig oder fehlerhaft, schuldhaft, wie auch immer, zu informieren. Also Plagiate sind ja keine irgendwie Delikte, die man so irgendwie im Vorbeigehen macht, sondern sie führen dann eben in einem juristischen Verfahren auch dazu, dass der Titel eben verloren ist. Das ist eine andere Qualität von Rechtsverletzung, die hier greift. Und klar, bei jedem Fall muss man individuell gucken, wiegt das anders. Hier ist die besondere Kraft in diesem Powerjahr eine Abgeordnetenhauswahl vor sich zu haben und in diesem Jahr gerade das zu machen. Hätte ja jetzt als Krisenmeister auch brillieren können und das wie so einen Schub mitnehmen können für die kommende Wahl, bei dem die Berliner erstmals merken, wer das überhaupt ist, dass sie einen regierenden Bürgermeister haben. Das wissen ja ganz viele Wähler überhaupt nicht. Und das, wenn sie jetzt was über ihn wissen, bleibt etwas anderes hängen. Und das zeigt natürlich auch die Formate von Öffentlichkeit. Man ist also unabhängig von dem Belügen von Öffentlichkeit, das meine ich jetzt nicht, aber die Formate, dass einer ihn da offenbar gefilmt hat, ja, der auf dem Nachbarplatz gespielt hat und so und sofort ist es öffentlich. Also die Dosis von Öffentlichkeit ist eine andere, selbst als zu Gutenberg. Es ist alles immer präsent und auch diese Akteure sind immer präsent rund um die Uhr. Das macht diese Ämter so schwer und das ist in der Umkehrschluss ist, dass man alles genau sich überlegt, was man macht, was man tut, wie man sich zeigt normalerweise und diesen, über den wir oft gesprochen haben, Zumutungsmut sich nicht entwickeln lässt, weil man einfach Angst hat, indem man eine Entscheidung trifft, dass sie dann, weil sie sofort öffentlich ist, auch falsch sein könnte. Deshalb macht man lieber eher nichts. Das ist das Fatale in der Konsequenz, dass alles sofort transparent und öffentlich ist.
Die Frage ist natürlich auch, beim Tragen von politischer Verantwortung, was man ja selbst in der Situation als regierender Bürgermeister machen kann. Also ich finde, es geht ja auch eher um das Zeichen und da ging es mir auch um das Zeichen zu sagen, ich gehe jetzt eine Stunde Tennis spielen, was ich schwierig finde, aber dass er jetzt natürlich nicht derjenige ist, bei dem alle Drähte zusammenlaufen und der jetzt selbst organisiert, wer jetzt wohin fährt, sondern da gibt es ja ganze Abteilungen und Krisenteams. Natürlich spielt er da eine Rolle und hat vielleicht auch eher so eine repräsentative Schiene, indem er dann hinkommt, mit den Leuten spricht und sich dann eben zeigt. Aber es ist natürlich auch falsch zu sagen, er ist jetzt derjenige, der bei dem alle Rede zusammenlaufen, so wie er es dargestellt hat. Er hat sich in sein Büro eingeschlossen und hat dann ein Telefonat nach dem anderen geführt. Das mag zwar stimmen, aber das werden ja nicht die Telefonate sein, die auf Fachebene dafür sorgen, dass der Strom dann wieder läuft.
Ja, und es ist ein ganz traditionelles Führungsverständnis, auch sich irgendwo zu verschanzen und dann von so einem Board als Steuermann alles irgendwie steuern zu können. So wird keine Krise lösbar. Das ist Unsinn. Sondern man delegiert, man ist im Vorort, man ist praktisch, um Resilienz zu erzeugen, in vielfache Wissensschleifen eingebunden und nicht eben verschanzt, sondern offensiv vernetzt unterwegs. Natürlich muss es da eine Hierarchie geben von Entscheidungen in Krisenmomenten. Und das ist ja letztlich auch der Hintergrund, der größere auch für die kommende Landtagswahl. Die Leute möchten ja einen funktionierenden Staat und sind jetzt hin und her gerissen, wie resilient dieser Staat ist. Also was die Krisenanfälligkeit anbelangt bei der kritischen Infrastruktur. Und wir erinnern uns auch an die, wir haben das hier auch diskutiert, es gibt ja viele tausende Anfragen der AfD zur kritischen Infrastruktur in allen Landtag. Warum? Die haben auch in Berlin angefragt. Warum haben die zur kritischen Infrastruktur angefragt? Ich will jetzt keine Verschwörungserzählung hier starten, aber ja, daran sieht man, was man mit so Informationen letztlich machen kann. Es ist ja nicht zu 100% im Moment aufgeklärt, wer es gemacht hat, aber der Staat, wie funktioniert er, wie hilft er, ist er da für uns? Das wird eine große Rolle spielen, neben dem großen Thema Bezahlbarkeit. Was ist alles noch bezahlbar und nicht bezahlbar? Das sind die zentralen Themen, die die Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler weiter antreiben werden. Und bei dem Medienthema, weil Sie ja gefragt haben, ob ich Sie vermisst habe, ich habe natürlich professionell an den Medienmann gedacht und gleich gedacht, ja, typisch, Medien, durch Medien wird vielleicht ein Bürgermeister, ein Regierender geopfert und durch Medien habe ich auch nochmal an die Cranberry-Koalition in Brandenburg gedacht mit Frau Wagenknecht. Also wieso ist Sarah Wagenknecht die meist eingeladenste Talkshow-Frau gewesen über einige Jahre? Warum? Das war ja doch viel heiße Luft, weil sie rhetorisch attraktiv formulieren konnte. Ich weiß es nicht. Also es gibt wahrscheinlich viele Gründe, aber wir sehen, wie wenig am Ende an Substanz hinter dem BSW dahinter steckt. Die Größenordnung weder der Umfragen noch von den Wahlergebnissen hätten das gerechtfertigt, dass sie dermaßen so ein Talkshow-Mandat eben mit eingebracht hat. Aber es sind eben die Medien.
Also ohne jetzt meine kleine Talkshow-Rings-Lokalrunde mit den Großen gleichsetzen zu wollen, ich habe sie noch nicht eingeladen. Sie kommt aber auch nicht aus Rheinhessen, deswegen fällt sie natürlich auch nicht ins Portfolio. Ich könnte mir aber vorstellen, das Gegenargument wäre ja, Herr Korte, zu sagen, den Leuten oder diesen Rändern keine Stimme zu geben, wenn man sie nicht einlädt. Die Frage ist, muss sie eine der meist eingeladensten sein? Da ist es vielleicht verführerisch, die Art und Weise, wie sie Dinge platziert oder dass man jemanden hat, der was ausspricht. Auf der anderen Seite setzt man sich ja auch häufig, das kenne ich jetzt sogar von Bestückung von Podiumsdiskussionen, Wahlkampfberichterstattung und so weiter, zu sagen, der Anspruch von rechts und links ist dann immer gleichgesetzt zu werden mit CDU, SPD, Grünen und so weiter, weil man ja das ganze Spektrum abbildet. Und ich dann immer argumentiere, es gibt einen Bodensatz zur politischen Meinungsbildung, dem wir auch verpflichtet sind, aber wo wir dann akzentuieren und Schwerpunkte setzen, das ist dann wiederum unsere journalistische Einschätzung. Und da können wir natürlich nicht gleichsetzen, was in dem Fall BSW, vielleicht auch AfD oder andere im Vergleich zu den Großen sagen.
Ja, denn das ist richtig, so kann man an die Sache herangehen, denn das ist ja eine politische Hochstaplerei, die sie eigentlich betrieben hat, so eine Scheinriesin der Politik. Das ist mal interessant, aber warum man dann permanent eben so nach vorne gebracht wird, dass da gibt es eine eigene Medienlogik, die dahinter liegt, die aber fatale Konsequenzen letztlich hat. Und hier war ja interessant zu sehen, letztlich hat sie mit ihrem Mann zusammen die dritte Partei jetzt kaputt gemacht. Vermutlich absichtsvoll, strategisch. Hier sind ja auch immer andere schuld, also die jetzt mitregiert haben, waren ja schuld. Das wollte sie ja nicht, weil sie damit ihre Oppositionsbias praktisch verloren hat. Und
wenn der Erfolg ausblieb, war sie weg, relativ schnell.
Ja, sehr, sehr interessant. Und wir sehen eben, wie schwer es ist, als junge Partei, als neue Partei, nicht nur sich zu etablieren, sind ja so schnell dann in die Regierung gekommen, sondern sich eben auch ein stabiles Fundament zu erarbeiten, sowohl in Verlässlichkeit von Wählern als auch in der Verlässlichkeit einer Mitgliederstruktur, die souveränes Miteinander auch ermöglichen. Und das ist bei den Akteuren, die in so eine Partei frisch reinkommen, in der Regel nicht zu erwarten, nicht der Fall. Und wir sehen mit großer Vergleichsstudie oder mit einer Vergleichsebene die Professionalität der AfD, die eben auch, jetzt ist sie ja schon lange etabliert, aber doch als junge Partei einen zwar intensiven Häutungsweg mit vielen Vorsitzenden und so weiter durchlaufen hat und immer radikaler geworden ist von der Programmatik, aber doch als Partei sich etabliert darstellt, das professionell macht. Wir sehen da zeitgleich in den Landesverbänden, dass ihnen das auch nicht schadet, dass da gerade in Sachsen-Anhalt ist wieder ja intensiv alles kaputt. Jeder wird dem anderen was vorwerfen und da werden Leute verlieren ihr Mandat. Das stört ja am Wahltag dann offenbar die meisten Wählerinnen und Wähler nicht. Also sie haben natürlich intern viele Probleme.
Mit Blick nochmal auf Brandenburg und auf das Bündnis Sarah Wagenknecht erinnere ich mich, Herr Korte, an eine Live-Veranstaltung mit uns beiden im Herbst 2024 vor den drei Landtagswahlen im Osten. Die Älteren werden sich erinnern, es gab dort noch keinen Podcast, sondern er wurde quasi im Nachgang zu dieser recht offensichtlich unterhaltsamen Diskussion zwischen uns beiden ja ins Leben gerufen, dass ich das lohnen könnte, wenn wir regelmäßiger miteinander reden. Und natürlich mit dem Hinblick auf diese drei Ostwahlen haben wir auch schon darüber gesprochen, Herr Korte, wie zuverlässig und regierungsfähig im Zweifel, aber vor allen Dingen wie zuverlässig das Bündnis Sarah Wagenknecht aus Ihrer Sicht ist und ob es eine wählbare Alternative sein könnte, weil natürlich diese neue Partei, wie Sie es beschrieben haben, sich noch am Finden war, aber die Zeichen ja schon gerade mit diesen drei Ostwahlen darauf standen, dass vielleicht auch das Bündnis Sarah Wagenknecht etwas größer wirkte, als es tatsächlich ist, weil eben diese drei Ostwahlen dort mehr zu Pass gekommen sind als dann die folgenden Landtagswahlen. Und Sie, Herr Korte, wenn ich mich richtig erinnere, waren der Meinung, dass das schon eine Alternative sein könnte.
Ja, war es auch für viele Wählerinnen und Wähler, in dieser Anmutung, weniger radikal zu sein, nicht gleich bürgerlich, aber weniger radikal als die AfD zu sein und deswegen wählbarer zu sein, in dieser Kombination Russland freundlich, ja, vor allen Dingen für Frieden, weniger für Freiheit, ne, und so eine soziale Ausrichtung auch, die bei der Partei auch eine große Rolle gespielt hat, was Solidaritätsthemen anbelangt. Das war eine Mischung, die man offenbar anstreben konnte als Protestformation, auch gegen die Ampelfarben, die aber nicht in den Hauch kam, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Da war man einfach feiner raus. Und das ist ja bis heute so geblieben, aber dieser Gemischtwarenladen ist ja in sich inhaltlich zusammengebrochen und die Hauptthemen im Blick auf die Kriegsszenarien zu verhandeln oder auch die ökonomischen Themen, auch gegen die Ampel gerichteten, die sind auch in sich zerfallen geradezu, sodass es ja auch schwer ist, eine Mobilisierungsagenda zu finden, die sehr BSW-spezifisch ist. Und andererseits sehen wir auch gerade an Thüringen, wie man eben mit Personen immer in allen Lebenslagen den Unterschied machen kann. Eine starke Ministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin, die das eben aushält, die das hinbekommt, ganz offensichtlich so einen Laden am Laufen zu halten.
Wobei die sich ja auch schon auf dem Landesparteitag gegen Sarah Wagenknecht durchsetzen musste, weil dort ja Sarah Wagenknecht bewusst oder das Lager Sarah Wagenknecht bewusst probiert hatte, Schützlinge oder eigene Leute noch so reinzuholen, dass das dann am Ende aufs Abstimmungsergebnis sich auswirken könnte, weil man dann auch wiederum gemerkt hat, dass das emanzipierte Handeln einzelner Landesverbände nicht dem Anspruch von Sarah Wagenknecht genügt, offensichtlich überall mitreden zu wollen und es dort dann auch schon zu einem Häutungsprozess gekommen ist.
Ja, aber nicht immer muss alles schlechter werden. Das sieht man auch an diesem Beispiel. Jetzt wird am Ende eine große Koalition vermutlich in Potsdam ja rauskommen, bei dem die CDU dann auch in Regierungsverantwortung übernommen wird, was für den Bundesvorsitzenden der CDU sicherlich auch keine schlechte Nachricht ist, wenn die CDU jetzt in Brandenburg mitregiert. Also die Abwehrkonstellationen gegenüber der AfD sind mit Leichtigkeit hier jetzt auch hinzubekommen. Also nicht immer läuft alles nur auf die AfD zu und alles verschlimmert sich, sondern hier sehen wir wieder ein positives Beispiel. Das ist nicht strategisch so angelegt gewesen, aber man kann eben aus dem Momentum auch was Positives machen. Und das ist ja genau das, was wir oft thematisiert haben. Wie kann das aufbruchsbereite Personal der Mitte praktisch weiter Mobilisierungsthemen ins Zentrum rücken? Wie können wir eine Form fast schon von Gegenöffentlichkeit schaffen, gegen die ein oder andere Medien auch, die eben sehr stark im Fokus immer das setzt, was nicht gelingt und auch ins Fokus setzt diese Angstszenarien vor der AfD. Wo sind die Themen, die nach vorne gebracht werden, die funktionieren? Ich sage ja oft, habe das ja neulich auch in dankenswerter Weise, hatte ich ja einige Zeilen bei Ihnen auf Seite 3 unterbringen können, von überall ist Lüdenscheid. Ne? Das ist doch ein Phänomen, was man sich mal wünschen würde, dass das größer gemacht wird. Ne? Das ist eine Form von Gegenöffentlichkeit, die man etablieren muss gegen den Mainstream, dass immer nur die Ränder Aufmerksamkeit erfahren.
Ich bin jetzt allerdings gespannt, der CDU-Chef Redmann hat ja schon die das Verantwortungsbewusstsein oder auch die Verantwortung, die dann die CDU auch an der Stelle übernehmen würde, betont, wenn sie dann mit der SPD zusammengehen, um eben eine stabile Mehrheit in Anführungszeichen hinzubekommen. Ich glaube, 2 Stimmen Vorsprung.
Ja.
Haben Sie, die Frage ist natürlich, wie das dann auch thematisch zusammenpasst. Also das eine ist ja, denken wir auch an die GroKo auf Bundesebene oder Schwarz-Rot, Verantwortung für Deutschland. Das eine ist das Verantwortungsgefühl einer stabilen Regierung. Das zweite ist natürlich, was dann thematisch dabei rumkommt, weil es ja auch Gründe gibt, warum jetzt SPD...
Die werden neue Koalitionsvereinbarungen führen natürlich und einen Koalitionsvertrag neu schließen unter den Rahmenbedingungen jetzt und haben praktisch noch 4 Jahre dann auch, mit der sie auch regieren können. Das ist eine längere Zeit, bei dem man eben versucht, aus der Mitte heraus etwas integrierend herauszuarbeiten, lösungsorientiert hoffentlich, so muss man doch das sich wünschen, dass die Lösungen für Brandenburg gemeinsam aus der Mitte heraus erarbeitet werden. Da bin ich ganz optimistisch, dass das auch gelingen kann. Es ist sicherlich nicht einfach, mit so einem kraftstrotzenden Ministerpräsidenten zusammenzuarbeiten, der einen doch systematisch verkleinert, nicht nur, weil er selbst so lang ist, sondern er ist ja eher so ein wie so ein Zerstörer-Typ. Wir erinnern uns an die Wahl, wer eben gesagt hat, also ja, ich alleine bin zu wählen, sonst ist niemand zu wählen, so ungefähr. Und wenn ich da nicht richtig reüssiere, dann trete ich zurück, wie Asloff ja auch gesagt hat, er zieht sogar um. Ne? Also er wird das Land Sachsen-Anhalt verlassen, wenn die AfD am Ende dort triumphiert. Und man sieht an Brandenburg, da ist noch sehr viel Dynamik in diesem ganzen Wahljahr in alle Richtungen denkbar. Nicht einfach nur etwas hochrechnen, weiterrechnen. Das ist kein Trend ohne Gegentrend. Wir haben das hier oft thematisiert. Die AfD wird in der Regel nicht gewählt, wenn man weiß, sie könnte wirklich regieren. Davor schrecken die meisten zurück. Und wenn es droht, dass sie die absolute Mehrheit erreichen können irgendwo, Sachsen-Anhalt, im Moment sind die Zahlen so, wenn die kleinen Parteien in Sachsen-Anhalt nicht reinkommen, hat sie natürlich eine Chance, die absolute Mehrheit zu erreichen. Aber wenn dies droht, das Szenario, gibt es eben eine Gegenbewegung, eine Gegenmobilisierung auch, die genau das auch verhindern möchte.
Aber wie soll denn aus Ihrer Sicht dann in Sachsen-Anhalt, also wir reden jetzt schon von Sphären der absoluten Mehrheit, wie soll denn da aber eine Koalition ohne die AfD aussehen?
Ja, das geht natürlich. Das
alles, was sonst irgendwo einen Sitz hat, rechnet sich zusammen.
Abwehrkoalition oder eben Minderheitsregierung. Ne, so gibt es das in Sachsen ja auch den Fall. Im Moment haben wir formal eine Minderheitsregierung, ja auch in Potsdam. Auch das geht. Man muss nicht gleich denken, alle Brandmauern zu schleifen, alles über Bord zu werfen. Auch das ist ein Szenario, was 26 nicht dringend, was nicht auf jeden Fall eintreten muss. Es gibt klügere, neue Formate auch, Regierungsverantwortung wahrzunehmen.
Eine Frage noch zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Glauben Sie, wenn da der Erfolg im Osten nicht so groß gewesen wäre und Sie wären nicht direkt in die Regierung gekommen, wäre das für die Partei oder das Bündnis besser gewesen? Oder zweite Frage, wäre es entscheidend gewesen, in den Bundestag einzuziehen, um mehr Stabilität zu bekommen?
Ja, Bundestag hätte sicherlich geholfen, einfach unter Aufmerksamkeitsökonomie wäre die Partei sichtbarer geblieben und sie hätte sie vom Bundestag aus auch stärker noch steuern können, ist mein Eindruck. So war sie immer in der Defensive, sie hat das Großziel nicht erreicht und das zerfranst dann alles. Es pulverisiert sich damit auch aus der Machtlogik heraus. Das wäre einfacher gewesen, aber die Hauptthemen sind so oder so weg, was diese Partei ausgemacht hat und was eine Mobilisierung erreichbar gemacht hat. Das ist weg. Man muss sich auch für BSW als BSW praktisch neu erfinden.
Das heißt, Sie rechnen jetzt nochmal in ferner Zukunft mit einem politischen Comeback von Sarah Wagenknecht oder war es das jetzt langsam?
Das ist klar. Das ist wieder die typische Ringsche Frage, dass ich alles wieder vorhersage. Da können Sie ja mal investigativ bei Herrn Lafontaine mal nachfragen, wie er das einschätzt. Das
wie seine Zukunftsfragen, wie die Planung so aussieht.
Ja, das ist dann interessanter. Das ist, glaube ich, doch ansonsten nicht wirklich beantwortbar. Man sieht größere und kleine Parteienbewegungen, haben wir in den letzten Tagen auch gesehen. CSU, ne, in Seon jetzt und FDP, ne, die da mit in Erinnerung geblieben ist vor allen Dingen die Logenkomik. Das war doch wirklich toll. Waldorf und Stettler, großartig gemacht. auch Selbstironie, über sich selbst lachen können. Das hat die FDP da mit Kubicki und Frau Strack-Zimmermann, das war beeindruckend. Das ist das Problem, dass das in Erinnerung bleibt, und es sollte natürlich mehr in Erinnerung bleiben, wie die FDP sich neu aufstellt, ne? Ja, und die CSU als sanfte Partei, ist ein neuer Zugang, das ist ja seit einigen Wochen zu beobachten, auch von dem Parteitag her, nicht nur krawallig, sondern nachdenklicher, so soll sie wirken. Und Hauptgegner nicht mehr die Grünen, sondern die AfD, also ist schon eine andere Tonalität. Und dennoch, was das Hauptpapier in Zion ausgemacht hat, große Fehler aus der Parteienforschung, kann man einfach nur sagen, das Hauptagendathema der AfD wieder groß zu machen. Ne? Die Frage, wie man beim Thema Asyl und Migration weiter vorgeht. Als wenn das wirklich das zentralste Problem wäre, was die Menschen umtreibt. Es bleibt nach wie vor, gerade im Januar, wenn so alles abgebucht wird, die Bezahlbarkeit im Alltag ist so zentral. Und dafür brauchen wir dann am Ende einen Wirtschaftskanzler, so wie er jetzt antreten möchte, der was erreicht.
Das heißt, weil Sie eben gesagt haben, Fehler aus der Parteienforschung, keine eigenen Themen zu setzen, um den Leuten zu sagen, wir gehen proaktiv das an, was euch wirklich bewegt, sondern sich wieder nur reaktionär auf die Themen zu...
Ja, vor allen Dingen das Hauptthema, was die AfD immer wieder groß macht, auch wenn sie mal kleiner werden, wenn sie werden groß, immer durch das Migrationsthema. Also das ist ja eine Partei, die in der Programmatik eine Hierarchisierung von Bürgern betreibt. Ne? Und ganz unten sind aus deren Sicht immer die Asylsuchenden und die Migranten, die sind an allem schuld. Das ist ja die einfache Antwort. Und das ist ein Mobilisierungsthema für die AfD nach wie vor. Und warum andere dieses Thema dann immer wieder groß machen, zumal die Zahlen etwas ganz anderes sagen, oder man es eben umkehrt in einer Logik, die eben besagt, ohne Zuwanderung kein Wohlstand in Deutschland. Das ist ja eine geradezu offensive Markierung eines Themas, was in eine ganz andere Richtung geht. Das sollten die Volksparteien natürlich zum Thema machen.
Da bin ich ja schon gespannt, Herr Korte, was wir da in diesem Jahr alles miteinander besprechen, gerade vor dem Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen. Ja. Auf diese werden wir in den nächsten 1, 2, 3 Wochen sicherlich nochmal dezidierter zu sprechen kommen. Natürlich vor allen Dingen auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz,
ja,
wo die große Frage ist, ob die Ampel fortbesteht, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, oder ob sich's anders sortiert, und vor allen Dingen aus Sicht von Alexander Schweizer vielleicht die Frage, lieber rot-schwarz als schwarz-rot. Aber da gehen wir in den nächsten Wochen nochmal detaillierter darauf ein. Ich finde, als Jahresauftakt war das doch ein munteres Gespräch über Berlin und Brandenburg. Ich sehe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet, sind quietschfidel wie immer. Das freut mich natürlich.
Ja, ich hatte den Eindruck jetzt heute, dass wir schon eigentlich so eine Art Jahresrückblick machen könnten von 26. So viel ist passiert. Wir haben ja noch gar nicht über, wen wir alles kidnappen wollen, international gesprochen, ja, solche Dinge. Also das macht einen ja sprachlos, das Gute und das Schlechte, was alles in diesem Jahr schon so rasant hintereinander passiert ist. Und auch praktisch müssen wir uns ja immer kümmern in diesem Podcast auch um so eine Form von Humorfürsorge. Auch das spielt natürlich eine große Rolle,
das damit ist aber man das aushält,
diesen Podcast.
Tatsächlich ein Punkt zwischen Erschrecken und Erstarren vor der aktuellen Weltlage und es dann irgendwann versuchen, mit Humor zu nehmen. Bei dem Neujahrsempfang von Alexander Schweizer in der vergangenen Woche habe ich Kai Kniffke getroffen, der gesagt hat, sie hätten jetzt dieses Jahr schon 3 Brennpunkte gehabt. Wenn das so weitergehen würde, dann müsste er sich Gedanken machen, und gleichsam von dem einen oder anderen locker aufgelegten Lokalpolitiker das Thema aufgemacht wurde, wenn wir jetzt einfach zur AKK Städten über den Rhein gehen würden und würden die annektieren, ob wir das nicht einfach so lösen könnten, um diese Dauerdiskussion, ob jetzt AKK zu Mainz oder Wiesbaden gehört, einfach mal schnell abzuräumen.
Ne? Ja, also man muss einfach etwas behaupten, lügen sowieso, aber behaupten, dass das dazugehört. Man muss eine Namensgebung finden, und wenn gar nichts funktioniert, dann wird einfach mal gekidnappt, egal wen. Und einfach richtig aufrüsten in diesem Punkt, damit man das hinbekommt. Ich weiß nicht, was die Chefredaktion VRM, was sie vorhat, wenn der Hubschrauber startet. Die haben ja wahrscheinlich Hubschrauber-Landeplatz oben auf dem Dach, und dann, wenn der Hubschrauber aufsteigt, dann kann man sehen, wer wird jetzt gecatcht,
welcher Verlag? Gekidnappt,
ja, von den Chefredaktionen.
Wir machen das mit Verlagen. Da empfehle ich übrigens bei diesem Thema den Film, den habe ich schon vor über 20 Jahren, so lange ist es her, in meinem Sozialkunde-Leistungskurs geguckt und danach mir auch gekauft, Wake the Dog. Ich glaube mit Robert De Niro, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es auch um politisches Storytelling und wie man quasi mit Themensetzung einem vermeintlichen Skandal entgegenwirken kann, indem man den Scheinwerfer der Öffentlichkeit auf was anderes wirft. Litigation PR heißt ja quasi in der Fachsprache. Und da war der berühmte Satz, den ich mir gemerkt habe, wir brauchen einen Krieg oder der Dialog. Und dann haben die gesagt, ja, aber gegen wen? Und dann sagt einer Albanien, ja, aber warum gegen Albanien? Ja, warum nicht? Und dann wurde quasi dort in einem Studio vor Greenscreen erzählt, wie in Albanien dort Hollywood-reif quasi ein Krieg entstanden ist. Und diese, wo ich jetzt jahrelang drüber gelacht habe, dieses Jahr, warum eigentlich nicht? Das kann man jetzt heute in einem traurig ernsthaften Kontext wieder entdecken. Ja.
Und ich würde antworten auf diese Dinge, um das zu beurteilen, sehe ich die Lage als sehr komplex an.
Ja.
Sehr, sehr komplex. Und das ist eine gute Formulierung. Politisch kann ich die nachvollziehen, warum er die verwandt hat, der Bundeskanzler. Aber es ist schon natürlich ernüchternd gegenüber Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, es wäre zu komplex, um es anders zu beurteilen. Aber wenn Sie schon bei Film hinweisen sind, ich hatte diese Woche eine wunderbare Premiereneinladung von H.P. Kerkeling zu seinem neuen Film Extrawurst, der jetzt dieser Tage anläuft in den Kinos. Toll, also es ist wie so ein Kammerspiel, bei dem die sechs Hauptprotagonisten, auch der Christoph Maria Herbst zum Beispiel, sprechen mit großartigen Dialogen und praktisch immer Triggerpunkte unserer Kommunikation erreichen, sodass einer immer mit allem nicht einverstanden ist. Und gerade wenn man meint, man hat sich geeinigt, wird ein Triggerpunkt wieder besprochen und schon ist die Lage wieder fast aussichtslos. Es ist
und wieso, sehr empfehlenswert. Wieso häufig sind Sie Ihrer Zeit wieder voraus, weil Sie einfach in der Vorpremiere waren?
Ja, die Premiere mit allen Hauptdarstellern war natürlich beeindruckend. Natürlich in der Lichtburg in Essen, 1250 Gäste, die da reinpassen. Das ist das größte Filmtheater, was sie alle Filmpremieren der 50, 60er Jahre in Deutschland gemacht hat. Ganz plüschig wie ein Theater. Das ist wirklich beeindruckend und hat auch die Schauspieler dort beeindruckt, war mein Eindruck.
Wir können die Sache mit den Filmtipps, da bin ich zwar, habe ich keinen breiten Fundus, aber vielleicht für ein paar Monate behelfe ich mir, können wir überlegen, ob wir das.
Ach, da bin ich schlecht, ja.
Ja? Ja, gut, ja, Bücher dann eher als Filme.
Bücher eher, ja.
Selbstgeschriebene.
Auch.
Herr Korte, vielen Dank für den Austausch in dieser Woche. Ich freue mich schon auf unsere nächste Podcast-Folge am kommenden Montag. Bedanke mich natürlich bei Ihnen, bei unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern für die erste Folge im neuen Jahr unseres VM-Podcasts Korte und Rink. Es werden viele weitere Folgen. Vielen Dank, Herr Korte. Ich hoffe, Sie haben eine ereignisreiche Woche vor sich und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ja, ciao.
Tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.